Heinsberg schafft mehr. Der Podcast, präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Laurin Melms und
Sebastian Walde.
Hi.
Hallo. Man kennt Sie als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg. Da sind Sie viel unterwegs, auch in der Region, sehr aktiv. Wie geht's Ihnen?
Also mir geht's heute gut. Das Wetter ist schön und ich freue mich, dass die Sonne lacht. Und das Einzige, was mich jetzt ein bisschen einschränkt, ist, dass ich meinen Arm gebrochen habe, weil ich ja ein bisschen zu leichtsinnig war.
Man sieht, es ist ein komplett eingegipster linker Arm. Aber ich denke, jetzt, wo das Wetter besser wird, da macht das besonders auch nochmal viel Spaß, wenn der schön warm ist die ganze Zeit.
Da freut man sich, wenn das abkommt.
Wir möchten mit Ihnen heute ein bisschen sprechen über Ihre Arbeit, Ihre Aktivitäten. Kirche ist ja gerade nicht einfach. Jetzt kann man sagen, zum Glück evangelisch. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
Ein schwacher Trost, würde ich sagen.
Aber trotzdem ist die Kirche ja aktuell schon seit längerem in einem Umbruch. Immer weniger Menschen interessieren sich oder für die Kirche partizipieren auch davon und engagieren sich auch in der Kirche. Wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit aktuell?
Ja, also zum einen kann ich mich eigentlich darüber freuen, dass, wenn ich jetzt auf die Gemeindegliederzahlen schaue und den Zeitraum anschaue, in dem ich hier in Heinsberg Pfarrer bin, sagen kann, dass sich da nach unten eigentlich wenig bewegt hat, dass das stabil geblieben ist, obwohl wir natürlich auch Austritte haben. Aber sozusagen diese sinkenden Zahlen, die allgemein zu verzeichnen sind, die sind in Heinsberg Gott sei Dank noch nicht zu verzeichnen. Dennoch merke ich natürlich das, was Sie angesprochen haben, nämlich, dass es schwer ist, Menschen dafür zu begeistern, sozusagen am Gemeindeleben teilzunehmen. Ich glaube, das hat aber nicht nur etwas mit Ablehnung zu tun, sondern hat auch etwas damit zu tun, dass wir in einem Alltag leben, in dem gerade sozusagen die Generation, die wir am meisten vermissen, auch extrem stark eingebunden ist. Insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass quasi bei den Menschen, die sozusagen gezwungenermaßen im Abstand zur Kirche stehen, irgendwie dann immer noch eine Art von Verbundenheit gelebt werden muss und hergestellt werden muss, dieses Gefühl geschaffen werden muss, ohne dass man jetzt sozusagen jeden Tag in die Kirche kommt. Und das kann ja manchmal auch sozusagen, wenn die Leute sagen, ich renne die Kirche nicht ein, dann höre ich da ja immer raus, dass man die Kirche stehen lassen möchte.
Das ist ja auch gut. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind nach Heinsberg gekommen, das war 2006.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt? Also warum Heinsberg?
Ja, das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Also ich bin angerufen worden, ich hatte eine sehr schöne Pfarrstelle im Kölner Raum, fühlte mich da sehr wohl, aber irgendwie bin ich eben ein Mensch, der, wenn er gefragt wird, schlecht Nein sagen kann.
Das freut uns auch, dass Sie heute deswegen beim Podcast gekommen sind. Danke sehr. Und aber das heißt, 2006 nach Heinsberg gekommen und jetzt fühlen Sie sich hier auf jeden Fall wohl. Wie man merkt, nach 15 Jahren, glaube ich, kann man sagen, man ist angekommen, oder?
Das kann man sagen, ja. Also ich habe zwischendurch auch mal gedacht, so das, was ich am Anfang als Ziele mir gesetzt habe, das ist eigentlich erreicht. Ich müsste eigentlich wieder weiterziehen, aber es tut sich immer noch was Neues auf.
Ja, sehr schön. Was haben Sie von oder wie haben Sie Heinsberg kennengelernt damals, als Sie dann nach hier gezogen sind? Ich sag mal so, wenn man in Köln lebt und auch sonst irgendwie viel in Deutschland unterwegs war, ist Heinsberg ja jetzt nicht der Ort, den man in- und auswendig kennt, um es mal so zu sagen. Aber wie hat diese Region auf Sie gewirkt, als Sie nach hier gezogen sind?
Also sie hat auf, ich sag mal, uns als Familie charmant gewirkt. Also was uns angesprochen hat, war im Grunde diese Kombination aus so einem ländlichen Charakter. Wir wandern gerne, gehen gerne spazieren, fahren gern Fahrrad und das ist hier ja ganz gut möglich. Und aber gleichzeitig, dass man jetzt nicht komplett auf dem Dorf ist, sondern im Grunde eine Stadt hat, die als Kreisstadt doch auch einiges zu bieten hat. Und letzten Endes auch relativ kurze Wege. Also das fand ich auch eben extrem angenehm, dass man eigentlich relativ schnell hier ankommen kann und ich sag mal so mit allen ins Gespräch kommt. Das ist jetzt in Köln etwas schwieriger, wenn man im Kölner Raum ist, dann mit dem Oberbürgermeister zum Beispiel mal zu Kaffee zu trinken, sich zu verabreden.
Ja. Es gibt ein paar Projekte, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Das ist zum einen eine Sache, mit der Sie ja sicherlich auch überregional mal ja für Aufsehen gesorgt haben, im positiven Sinne. Das ist die mobile Kirche. Mhm. Ich habe mal gehört, den Vergleich zu einem zu einer Frittenbude. Vielleicht erklären Sie es nochmal ganz kurz, was das ist, diese mobile Kirche.
Ja, also die mobile Kirche ist im Grunde ein Anhänger. Ein Anhänger, der von außen so aussieht wie eine Frittenbude, könnte man sagen. Ne? Also man weiß nicht ganz genau, wenn man nicht genau hinschaut, wenn jetzt die Klappe aufgeht, was wird es denn geben? Gibt es da quasi jetzt Fritten oder Schaschlik oder Würstchen oder gibt es eben den Segen? Und ja, das Letztere gibt es vielleicht zu selten, aber wird eben, denke ich, auch genauso gebraucht.
Mhm. Wie kam die Idee?
Also aus drei Motivationen heraus. Zum einen sind wir ja hier eine Gemeinde, die praktisch in vielen Ortsteilen zwar Gemeindeglieder hat, aber nur in zwei Ortsteilen an Kirche, ein Gotteshaus. Das heißt, die Leute müssen zu uns kommen. Das ist manchmal schwierig. Da habe ich gedacht, wie schaffen wir es, zu den Leuten zu kommen? Das zweite ist, ja, es ist schön, sozusagen so ein bisschen nicht nur in geschlossenen Räumen zu sein, sondern unter freiem Himmel. Dann predigt sozusagen ja das schöne Heinsberg mit und erzählt was von dem Schöpfer. Und das Dritte ist, ja, wenn das irgendwann mal so sein sollte, dass wir quasi noch weniger Mitglieder, noch weniger Geld haben, dann ist ja die Frage, was für eine Art von Kirche kann man sich dann überhaupt noch leisten oder verschwindet Kirche komplett? Und ich glaube, das ist eben eine relativ preiswerte Form, Kirche zu leben und auch zu erleben, dass Kirche eben nicht Steine sind, sondern Menschen, die sich versammeln und feiern.
Das war eine Geschichte, die auch hier entstanden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Gab es jetzt andere Kirchengemeinden, die dann gesagt haben, super Idee, wir würden das auch gerne umsetzen? Also waren Sie ein Best-Practice-Beispiel?
Ja, ich glaube, das war sozusagen nochmal eine Motivation. Wir sind ja auf dem Kirchentag auch eingeladen gewesen.
In Berlin war das.
Ne? In Berlin, ja. Genau. Und ich denke, da hat sich das auch nochmal verbreitet. Aber wir waren nicht die Ersten. Also ich habe dann festgestellt, als das losging mit der mobilen Kirche und der Bekanntheit, dass es eben auch in anderen Gemeinden schon solche Angebote gibt. Zwar vereinzelt, aber immerhin schon so auch der Versuch, sich zu vernetzen. Und das hat eigentlich jetzt auch zugenommen.
Wie funktioniert da generell der Austausch mit den anderen Gemeinden? Tauscht man sich da aus? Das klappt gut, das klappt nicht so gut. Was macht ihr? Wie sieht das aus?
Ja, also hier in der näheren Umgebung, also evangelische Gemeinden, die sind sozusagen verbunden in einem Kirchenkreis. Bei uns heißt der Kirchenkreis Jülich. Und da gehören dann 18 Kirchengemeinden dazu und die tauschen sich sozusagen regelmäßig aus. Darüber hinaus erfährt man eigentlich von den anderen eher über Medien etwas.
Mhm. Ein anderes Projekt neben der mobilen Kirche, was auch aus unserer Sicht ziemlich cool ist, haben wir mit der Volksbank Heinsberg ja auch schon sehr gerne unterstützt, ist die Kinderchancentafel in Oberbruch, wo Kinder und Jugendliche nach der Schule hinkommen können, um Zeit zu verbringen und um quasi diese offene Ganztagsschule, die vielleicht dann nicht angeboten werden kann in der Schule oder nicht genutzt werden kann, dann dort zu nutzen. Wie kam es zu der Idee, die Kinderchancentafel in Oberbruch zu gründen?
Ja, aus dem Eindruck, den ich und wir, sage ich einfach mal, gewonnen haben aus der Jugendarbeit in Oberbruch und aus dem Religionsunterricht, den ich dort in Oberbruch auch erteile, wo ich festgestellt habe, dass es eine ganze Anzahl von Kindern gibt, in denen ein Potenzial steckt, das sich nicht entfalten kann, unter den Bedingungen, unter denen sie leben und aufwachsen. Und das finde ich gegenüber den Kindern nicht nur ungerecht, sondern ich empfinde es eigentlich auch von unserer Gesellschaft als unverständlich, dieses Potenzial nicht zu sehen, nicht zu entdecken, nicht zu fördern. Insofern ist dann die Kinderchancentafel entstanden, die mehr sein will als eine Hausaufgabenbetreuung.
Und wie sieht das aus vor Ort?
Ja, das sieht so aus, dass praktisch nach Schulschluss, so wie Sie es erzählt haben, die Kinder zu uns kommen, dann gibt es wenn Corona es erlaubt, ein frisches, selbstgemachtes Mittagessen. Wir haben einen schönen Garten und in dem Garten wird auch teilweise das angebaut, was wir dann verkochen. Da binden wir die Kinder mit ein und machen das Ganze dann zu einem pädagogischen Erlebnis. Sie können dann sich bei uns aufhalten und werden dann von ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrern begleitet und gefördert sozusagen in ihrem schulischen Bereich. Und das hat jetzt schon in kurzer Zeit bei einigen Kindern zu so großen Erfolgen geführt, dass die Lehrerinnen, die Klassenlehrerinnen ganz überrascht und begeistert uns da Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, das hätten sie nie möglich gehalten in einer solchen kurzen Zeit, dass da so viel aufgeholt wird. Was wir aber darüber hinaus natürlich leisten wollen, ist, dass quasi die Kinder entdecken, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Und wenn wir das mit denen gemeinsam entdecken, ob das jetzt im musikalischen oder sportlichen Bereich sind, dann versuchen wir praktisch Kooperationspartner oder Leute einzuladen, die das mit fördern, ne? Also so als Paten sozusagen.
Mhm. Wie viele Kinder sind da mittlerweile?
Also wir haben da nur, sage ich mal in Anführungszeichen, 9 Kinder. Das hat damit zu tun, dass sozusagen aus baurechtlichen Gründen wir in dem Gebäude, das wir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen, eben nicht mehr Kinder unterbringen können. Mhm. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen auch Bürokratie.
Mhm. Ja.
Aber der Bedarf, der ist deutlich höher.
Gibt es denn auch Ideen, das weiter auszubauen als in Oberbruch eventuell auch?
Also die Idee habe ich schon und ich denke, dass ich finde jetzt sozusagen nach den ersten Erfahrungen, dass das ein sehr, sehr gutes Konzept ist. Also es ist ja noch nicht so ganz alt, dieses Projekt. Insofern kann man das noch nicht abschließend bewerten. Aber ich denke auch, die Förderung, die wir erfahren durch das Land Nordrhein-Westfalen inzwischen, zeigt, dass man hier erkennt und anerkennt, dass hier ein Projekt und ein Angebot geschaffen wird, was vielleicht so eine Art Pilotcharakter haben könnte. Und mich würde das freuen.
Woher nehmen Sie diese ganze Energie? Also und die Innovationskraft, eine mobile Kirche zu entwickeln, Kinderchancentafel zu entwickeln. Wenn ich jetzt an Pfarrer denke, Sie könnten doch eigentlich sagen, ich mache sonntags meine 2 Gottesdienste und dann war es das.
Ja, also ganz so,
also,
ganz so bequem ist es als Frau auch nicht. Komm noch 2, 3 andere Aufgaben
dazu. Aber Sie könnten sich das Leben ja wesentlich einfacher machen.
Das stimmt, aber es ist denn nicht so schön und es ist denn auch wesentlich langweiliger. Also ich liebe es sozusagen, dem Möglichen nachzudenken und es zu etwas Wirklichem werden zu lassen. Und dabei eben auch Widerstände zu überwinden. Irgendwie ziehe ich daraus mehr Kraft, als ich Kraft hineinstecke.
Was sind Ihre Pläne denn? Also gibt es irgendwas noch in der Pipeline, wo Sie sagen, das würde ich gerne jetzt noch umsetzen in den nächsten Jahren?
Ja, also ich habe da eine ganze Menge an Ideen. Also zum einen werden wir jetzt als Kirchengemeinde versuchen, auch noch Träger einer sogenannten Großtagespflegestelle zu werden. Ich denke, das ist sozusagen zum Kindertagesstättenbereich noch ein gutes ergänzendes Angebot, dem wir vielleicht auch nochmal einen besonderen Anstrich verleihen können. Und dann gibt es eben auch noch eine ganze Reihe sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, Ideen, die sind noch im Stadium des etwas Verrückten. Also ich denke an eine Start-up-Kirche, also wo man im Grunde jungen Menschen die Gelegenheit gibt, in Form von Start-ups das zu verwirklichen oder umzusetzen, was ich auch sozusagen als kirchlichen Auftrag ansehe, nämlich Schöpfung zu bewahren und Menschen zu begleiten oder das Leben zu wertvoller zu machen.
Wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Presbyterium, wenn Sie mit solchen Ideen um die Ecke kommen?
Ja.
Also ist das immer ein cool, machen wir? Oder wird da dann auch mal gesagt, das so nicht, jetzt reicht's?
Also es ist natürlich so, also dass das Presbyterium, das Leitungsorgan einer evangelischen Kirchengemeinde, eine große Verantwortung hat. und sich dieser Verantwortung natürlich auch bewusst ist und mir die auch manchmal bewusst macht. Denn letzten Endes, wenn so ein Projekt scheitert, dann kann das natürlich auch, je nachdem, wie viel Geld, Zeit, Energie, sonst was wir hineingesteckt haben, Konsequenzen haben. Als ich hierher gekommen bin, da war so eines meiner ersten Ziele, darauf hinzuwirken, unser Kirchengebäude zu sanieren und ich sag mal zukunftsfest zu machen, ökonomisch, aber eben auch ökologisch. Das ist jetzt für so eine kleine Kirchengemeinde im Kontext der 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Jülich sind wir, was Kirchensteuereinnahmen angeht, die schwächste Gemeinde. Ist das natürlich eine große Herausforderung und ich glaube, da war sozusagen auch ein bisschen Angst oder Vorsicht im Raum. Ne? Je mehr Projekte gelingen, desto zuversichtlicher wird man. Und da bekomme ich eigentlich vom Presbyterium einen großen Vertrauensvorschuss. So nach dem Motto, ja, das wird schon klappen.
Und wie entstehen diese Ideen? Sitzen Sie im Auto, fahren durch die Landschaft und denken, das machen wir jetzt? Oder ist es tatsächlich ein Hinsetzen und Überlegen, wie können wir die Kirche moderner machen? Wie können wir weitere Angebote schaffen? Wie können wir mit den Menschen in Kontakt kommen und dann ein lösungsorientiertes Denken?
Ja, das ist so eine Mischung aus beidem, ne? Also letzten Endes ist es ja so, dass, denke ich, ist in der Kirche wie in der Gesellschaft ein Trend, dass man eigentlich, vielleicht ist es auch so etwas Deutsches, dass man eigentlich immer so in negativen Szenarien denkt und die möglichst schwarz malt. Ja, und da versuche ich eigentlich in allen Krisen so das Gute zu finden, ne? Wir können uns die Gebäude nicht mehr leisten. Wir dürfen auch nicht mehr, sag ich mal, so einen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Ja, also gibt es noch eine Alternative dazu, den Laden dicht zu machen? Und diese Alternative, die suchen wir dann gemeinsam und haben sie auch bisher gefunden.
Ihr kennt das vielleicht, ihr seid kurz vor einem Geburtstag, sucht noch dringend ein Geschenk für eure Freundin, euren Freund oder die Familie. Da ist der Heinsbergschaft Mehrgutschein die perfekte Möglichkeit. Mittlerweile bei über 160 Akzeptanzstellen in Heinsberg im ganzen Kreis einlösbar. Probiert's einfach mal aus. Alle Infos findet ihr auf heinsbergschaftmehr.de.
Herr Walde, jetzt haben wir über ein Jahr schon diese aktuelle Situation. Der Kreis Heinsberg war natürlich auch einer der ersten, der irgendwie involviert war. Das ganze Leben ist auch irgendwie stehen geblieben oder musste sich verändern. Was hat Corona mit der Kirche gemacht vor Ort?
Ja, also das hat natürlich die Kirche extrem beeinflusst, weil quasi Kirche bedeutet für mich jedenfalls Nähe und Gemeinschaft, auch Berührung. Und all das war ja sozusagen ausgeschlossen. Und die große Herausforderung ist gewesen, wie gelingt es, dies auf Distanz zu leben? Und teilweise ist es sehr gut gelungen und wir haben uns digitale Formate erschlossen. Da schaue ich auch auf meine Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis, die da sehr kreativ gewesen sind. Da schaue ich auf meinen jungen Kollegen hier in Heinsberg, Felix Schikora, der mit dem Kindergottesdienst-Team da einen schönen Kanal, ein super Angebot gemacht hat. Also es ist auch viel sozusagen gelungen und in der ersten Corona-Phase konnten wir die Erfahrung machen, dass die Menschen dankbar für das Angebot waren, was denn als alternatives Angebot ihnen ja praktisch von uns zur Verfügung gestellt wurde. Das hat aber mein Eindruck auch nachgelassen. Da hat es auch eine Müdigkeit gegeben, ne, in der Annahme dieses Angebotes.
Gerade jetzt dann auch, als es dann nochmal im Winter zum zweiten Mal losging etc. Ich meine, für die Kirche war es ja, sind ja auch einfach drei wichtige Feste irgendwie nochmal auch ganz bewusst in heiße Phasen reingefallen. Ne? Ostern 2020, Weihnachten 2020 und Ostern 2021 sind ja die größten Feste, die wir quasi feiern in den Kirchen. Das war sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man drüber nachdenken musste, dann, wie man das umsetzt. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also Der erste Lockdown und beim ersten Osterfest sozusagen, da haben wir tatsächlich ja die Kirchen zugelassen, haben keinen Gottesdienst sozusagen in Präsenz gefeiert. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich den Fernseher anschalte und die Bundeskanzlerin sagt, es gibt über Ostern keine Gottesdienste. Ja. da muss ich mich erstmal kneifen und ob das wahr ist. So, und dann hat man natürlich die Hoffnung gehabt, okay, dieses Jahr wird es so sein, aber dann freuen wir uns auf das nächste Jahr. Und als dann ausgerechnet zu Weihnachten und dann aber auch beim zweiten Osterfest wieder die Inzidenzzahlen so hoch waren, dass im Grunde ja der Rat im Raum war, es mit Präsenzgottesdiensten sein zu lassen, da muss ich sagen, da war ich schon so ein bisschen der Verzweiflung nahe. Das hat mich jetzt nicht nur als Pfarrer, sondern eben auch als Mensch und Christ doch sehr angefasst. Und ich hatte dann auch in Gemeinschaft mit dem Presbyterium, also das ist ja dann auch ein ganz großes Thema Verantwortung. Ne? Wer trägt die Verantwortung? Und dann haben wir gesagt, wir feiern aber an Weihnachten Gottesdienst, zumindest Open Air. Und dann hatte ich mir ja einen Karnevalswagen geliehen und habe damit dann den Weihnachtssegen sozusagen auf die Straße gebracht und zu den Menschen.
Sind quasi rumgefahren
durch den Ort. Durch den Ort gefahren und ja, habe mich gefreut, dass die Menschen dieses Angebot so angenommen haben. Wir haben wirklich es nicht beworben, sodass es zu keinen Ansammlungen kommen konnte und nicht verraten, wo lang wir fahren. Aber diese Zufallsbegegnungen, die waren dann trotzdem extrem schön.
Und da sind wir wieder beim Thema, was wir eben schon hatten. Wie um Himmels Willen, haha, Wortwitz, kommt man auf den Gedanken, komm, wir holen uns einen Karnevalswagen und machen halt einen Gottesdienst on the road.
Ja, das, also Sie haben es gesagt, um Himmels Willen, ne? Also das sind so Sachen, die schenkt der Himmel.
Ja. Aber Erfahrung war gut, das heißt, wir sehen Sie nächstes Jahr dann im Karneval auf dem Wagen.
Also ich muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin schon geneigt dazu, das nochmal zu wiederholen. Aber ich weiß aber auch nicht so hundertprozentig, es gibt auch Sachen, die sind so einmalig schön, dann sollen sie auch einmalig bleiben.
Jetzt geht's ja langsam wieder los.
Ja.
Ne? Zum Glück, wir können wieder viel machen. Mhm. Wie merken Sie jetzt, kommen die Leute zurück auch in die Kirche und sagen, boah, endlich wieder, schön, dass wir wieder hier sein können. Ich meine, es ist ja schon länger möglich, auch in der Kirche wieder zu feiern, auch wenn es nicht das gleiche Feiern ist wie vorher, weil man mit Maske auf Abstand sitzen muss. Singen ist, glaube ich, immer noch nicht erlaubt, was für mich zumindest im Gottesdienst auch immer, ne, weil das einfach ein Gemeinschaftsgefühl auch nochmal steigert.
Genau.
Aber wie ist die Reaktion der Leute, jetzt wieder da zu sein?
Also ich hatte da wirklich eine ganz große Angst und Sorge, dass wir praktisch die Menschen über diese Zeit hinweg verlieren. Und am vergangenen Sonntag hatte mein Kollege, der Felix Schikora, Gottesdienst gehabt und wir hatten Kindergottesdienst. Und wir hatten in der Zeit jetzt von Corona eigentlich fast nie die Situation, dass wir die Zahl der Besucherinnen und Besucher erreichten, die unsere Obergrenze, was Corona-Vorsichtsmaßnahmen angeht, dass die überschritten worden wäre. Also jetzt sind wir genau an diese Grenze gekommen. Wir mussten Stühle dazustellen. Die Leute, die sind überraschenderweise ganz stark gekommen.
Das freut doch.
Ja, das freut mich unheimlich. Als ich das von meinem Kollegen gehört habe, da war ich sehr glücklich.
Ja, sehr schön. Herr Walde, ich habe eine Frage, die ich, wenn ich über mich nachdenke, die ich mir schon öfters gestellt habe, immer wenn ich mit Pfarrern spreche. Warum wird man Pfarrer? Also, man muss ja einfach sagen, es ist mittlerweile, ich meine, gut, jetzt, das darf ich verraten, Sie sind keine 30 mehr.
Ja,
das aber, also, warum haben Sie sich dazu entschieden, ja, ich möchte Pfarrer werden?
Wenn ich jetzt diese Antwort gebe, dann kann ich natürlich versuchen, mich hineinzuversetzen, wie war das denn mit 17? Oder ich kann natürlich die Antwort auch geben, jetzt aus der Erfahrung sozusagen, warum ist es so schön, Pfarrer zu sein?
Also, was war denn damals für Sie der ausschlaggebende Grund, dass Sie gesagt haben, ja, ich mach's?
Das ist natürlich auch immer ein Bündel von Gründen. Also das eine ist, dass ich sozusagen nicht ganz kirchenfern aufgewachsen bin. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht so die absolut frommsten der Frommen, aber ich bin sozusagen gut evangelisch aufgewachsen, habe mich konfirmieren lassen und im Kindergottesdienst mitgearbeitet und fand das eigentlich von daher schon ganz gut. Daneben gab es persönliche Erfahrungen, die mich haben nachdenken lassen über das Thema. Und ich bin eben, weil es damals auch kein anderes Gymnasium, bin im Westerwald groß geworden und das nächste Gymnasium war eben in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche. Und da war es dann sozusagen auch Standard, dass es Andachten vor dem Gottesbeginn gab. Und diese Andachten sollten eigentlich Lehrerinnen und Lehrer halten. Aber die hatten nicht immer Lust dazu. Und meine Chemielehrerin, die ich sehr verehrt habe, die hat gesagt, ey, ich habe gehört, du willst Pfarrer werden, dann mach du doch mal für mich die Andachten. So, und dann habe ich auch halt gemerkt, das macht auch Spaß. Und letzten Endes habe ich dann auch in dem Beruf die Möglichkeit gesehen einer riesigen Freiheit und Entfaltungsfreiheit. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen Beruf, ja, in dem man diese Freiheit so erfährt. Man kann natürlich auch sozusagen Dienst nach Vorschrift machen, ja. aber ich glaube, das macht dann keinen Spaß und dann erfährt man nicht die Schönheit dieses Berufs.
Ja. Was macht denn ein Pfarrer die Woche über bis zum Sonntag?
Das hört sich eigentlich blöd an, aber ich würde sagen, da sein erstmal. Also ich habe natürlich, das bedauere ich dann schon manchmal, einen ziemlich vollen Terminkalender. Aber letzten Endes ist es so, Kirche, Pfarrer, das ist immer noch eine Institution mit einer offenen Tür, wo man eben auch ohne Termin und ohne Anfrage kommen kann. Also gestern kamen jetzt, sage ich mal, unangemeldet 3 Leute. Jeder hatte ein anderes Anliegen gehabt. Aber ich glaube, das ist eben auch etwas ganz Kostbares. Also insofern sollte man sich den Terminkalender nicht so vollhauen. Daneben ist es eben die Begleitung der Menschen. Ne? Also man ist sozusagen in den traurigen Momenten und in den schönen Momenten da. Und das ist ja diese Momente mit Menschen zu teilen, was Schöneres kann es gar nicht geben eigentlich. Und ich bin immer wieder überrascht, bei aller Kirchenferne, die ich natürlich auch erfahre, dass es immer noch einen riesen Vertrauensvorschuss gibt und eine riesen Bereitschaft. Man hat mit Kirche nichts zu tun und trotzdem kommen Menschen und teilen sozusagen das, was ihnen ganz besonders wichtig und wertvoll ist.
Gibt es denn auch was, wo Sie sagen, das nervt mich richtig an meinem Beruf?
Ja, also ist die Bürokratie. Ja. Ich bin ja froh, dass ich evangelisch bin, aber auch in der evangelischen
Dito.
Kirche. Aber auch in der evangelischen Kirche gibt es Bürokratie und um mich herum ist eben auch erlebe ich Bürokratie eben auch als ein ganz großes Hemmnis. Sicherlich ist das alles gut, aber wie gesagt, das erlebe ich als störend. Dann ist es natürlich auch etwas, das nervt mich nicht, aber es ist, wenn ich, sage ich mal, sagen soll, was eine Belastung ist, ist einfach so, wenn ich jetzt sozusagen Pfarrer im Gefängnis wäre oder an der Schule oder so etwas, dann könnte ich meinen Beruf ausüben, aber der Rahmen, der würde im Grunde mir gestellt werden, müsste ich mich nicht drum kümmern. Und letzten Endes macht mir das zwar Spaß, aber manchmal wird es auch zu einer Belastung. Letzten Endes fühle ich mich so wie so ein kleiner Unternehmer, der letzten Endes auch verantwortlich ist, dass am Ende des Jahres ein Abschluss da ist, dass wir weiter jeden beschäftigen können, das Gehalt zahlen können und so weiter und so fort. Ne? Wenn das Klo klemmt, dann ruft die Sekretärin auch mich an. Ne? Ja. Und ich dann unseren Küster, Gott sei Dank.
Das heißt, diese, ich nenne es mal geschäftsführerischen Tätigkeiten, die eigentlich nichts mit dem Pfarrer-Dasein im eigentlichen Sinne zu tun haben. Mhm. Das ist sowas, ja,
kann ich verstehen. Ja, ja, also das ist manchmal Belastung. Es nervt mich nicht, es macht mir auch Spaß. Also ich finde das eigentlich schön. Das ist, dass man so seinen eigenen kleinen Laden hat und den auch entwickeln kann.
Wenn der Tag halt mehr als 24 Stunden hätte. Das ist manchmal das Problem.
Das ist wahr. Aber es gibt ja dafür noch andere Leute, die einen unterstützen.
Ja. Sie haben gerade schon gesagt, Sie führen ja sehr viele Gespräche, sind da für die Leute. Mhm. Halt in den schönen Momenten, aber halt auch in schwierigen und traurigen Momenten. Mhm. Sie hören ja viel, Sie hören gut zu, Sie sind ja ein sehr angenehmer Gesprächspartner, wie ich es jetzt auch merke in der letzten halben Stunde schon. Aber wie verarbeiten Sie denn das alles? Also es gibt ja bestimmt mal Wochen, wo Sie echt quasi ein negatives Gespräch, nenne ich es jetzt mal, nach dem nächsten haben. Wie verarbeiten Sie das für sich? Wie schalten Sie da ab?
Ja, also ich verarbeite das sozusagen in einer Form, die man vielleicht auch Gebet nennen könnte, ohne dass es jetzt das ist, was man jetzt so in der Kirche kennt. Also wenn man zur Kirche geht und man hört, der Pfarrer betet, so, also so ist es nicht, sondern es ist eigentlich sozusagen der Versuch, das Gott vor die Füße irgendwie zu legen. Und letzten Endes kann ich noch nicht mal sagen, dass sozusagen diese schweren Lebenserfahrungen oder Krisenerfahrungen, die mich machen, die ich dann mit Menschen teile oder wo ich Menschen begleite, mich so extrem immer belasten, sondern dass man zugleich eigentlich da auch eine Kraft rauszieht irgendwie. Also weil man irgendwie gemeinsam in dieser Krise erfährt, man ist nicht allein. Irgendwie. Und wenn sozusagen dieses Gefühl sich einstellt, dann können wir, glaube ich, auch viel tragen und ertragen.
Was sind denn die schönen Momente, um mal wieder positiv zu drehen?
In meinem persönlichen Leben oder in meinem Berufsleben?
So, was sind so Momente, wo Sie sagen, das macht mich jetzt glücklich? Also das hat einfach gut funktioniert oder das war ein super Gespräch, ich habe irgendwie mitbekommen, ist es das klassische Hochzeit, Taufe? Oder?
Das sind auch immer schöne Momente, ne? Aber das sind eigentlich sind ja die schönsten Momente, die so überraschend und unerwartet passieren. Ne? Ja. Also das, was weiß ich, wenn zum Beispiel ein Kind im Gottesdienst auf einmal irgendeine Bemerkung macht, wo man denkt, wo man sich wegschmeißt vor Lachen oder
ja.
so. Ne?
Das ist ja. ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal ein bisschen bei uns auf die Region kommen. Sie wohnen jetzt seit 15 Jahren hier. Sie haben gesagt, Sie wandern gerne, Sie fahren gerne Fahrrad. Wie sieht denn so ein Wochenende bei Ihnen aus? Sind Sie dann hier in der Region unterwegs? Was machen Sie? Wo sind Sie unterwegs?
Ja, also wir wandern, wie gesagt, ganz gerne. Und insofern gibt es hier ja auch einige Orte, wo man das kann. Den Mainweg in Wassenberg, Bürglerpützchen, diese Wasserwanderwege oder Teverener Heide. Das sind so Orte, an denen wir gerne sind und ja, Natur genießen.
Das heißt, am Sonntag Gottesdienst und danach ab in die Natur? Oder wie sieht das aus?
Ja, es ist ja so, dass ich als Pfarrer sozusagen mit den Menschen dann reden kann, wenn die Menschen auch Zeit haben. Das bedeutet, die meisten Gespräche sind entweder abends oder am Wochenende. Insofern ist das, sag ich mal, nicht die Regel, dass man mich sonntags irgendwo auf einem Wanderweg findet.
Aber ist auch angenehm, weil in der Woche sind die dann nicht so voll.
Ja, das ist wahr.
Sebastian Walde, ich bedanke mich ganz herzlich für die letzte halbe Stunde. Auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen erstmal persönlich mit dem Arm alles Gute, aber vor allem auch ansonsten jetzt viel Spaß, wenn es wieder losgeht und alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen auch.
Und für euch der Hinweis, alle Informationen zu Heinsberg Schafft Mehr findet ihr auf heinsbergschaftmehr.de oder bei uns auf den Facebook- und Instagram-Kanälen. Thank you.